Schwerpunkt Theater, der Podcast der Theaterzeitschrift Die Deutsche Bühne.
Lese ich das Buch oder warte ich, bis es auf die Bühne kommt? Hallo, mein Name ist Thilo Sauer, herzlich willkommen zu Schwerpunkt Theater, dem Podcast des Magazins Die Deutsche Bühne. Dort schauen wir in einem Schwerpunkt immer genau auf ein Thema, das wir in diesem Podcast vertiefen wollen. Dieses Mal schauen wir auf einen Trend, der schon seit einigen Jahren die Spielpläne mitbestimmt, Literaturadaptionen. Das ist weniger neu, als wir vermuten. Immerhin sind auch Opern wie Traviata oder Bohème Literaturadaptionen. Aber es hat sich in den vergangenen Jahren und 2 bis 3 Jahrzehnten nochmal stark entwickelt. Wie auch zur letzten Ausgabe gab es auch dieses Mal eine Veranstaltung zur Veröffentlichung des Heftes. Eine Soiree, könnte man sagen. Leider hat meine Straßenbahn nicht bis nach Berlin gereicht und ich konnte nicht dabei sein, aber unsere Chefredaktion hat durch den Abend geführt. Und bevor ich langwierig das Thema einführe, hören wir, wie Detlef Bauer den Abend eröffnet hat.
Wir haben in jedem Heft, das wir herausbringen, ein Schwerpunktthema. Und im Märzheft war dieses Schwerpunktthema neue Literatur fürs Theater. Zentral ging es dort um Romane auf der Bühne. Romane sind ja Werke, die nicht ursprünglich fürs Theater geschrieben sind, sind als Theatervorlage ein relativ neues Phänomen in der Theatergeschichte. Das ging im 20. Jahrhundert los damit. Inzwischen sind sie aber ein fester Bestandteil der Spielpläne. In der Saison 2023/24 haben wir gezählt, dass ein Viertel aller Schauspielinszenierungen auf Romanen beruhen. Früher war es eher so, dass Romaninszenierungen für, man kann vielleicht sagen, fürs Regietheater interessant waren. Der Text diente eher als Steinbruch. Die Unvollständigkeit, das Provisorische der Vorlage war der Reiz für die Regisseure, hier ein neues Werk zu schaffen, in dem der Text aus dem Roman ein Bestandteil ist. Zum Teil wurde er aber auch mit anderen Texten vermischt. Das vielleicht bekannteste und spannendste Beispiel dafür sind die großen Romaninszenierungen von Frank Castorf, die er so vor rund 25 Jahren an der Volksbühne in Berlin gemacht hat. Inzwischen sind Romane auf der Bühne eher weniger dazu benutzt, frei mit dem Text umzugehen. Es geht eher darum, Texte, die bekannt sind, die vielleicht auch Schulstoff sind, auf der Bühne zu zeigen und zu illustrieren. Das bedeutendste Beispiel dafür ist Heimsuchung von Jenny Erpenbeck.
Es ist jetzt ein wenig wie beim Staffellauf, weil auch Detlef nur übergeben hat, nämlich wieder zur Coverpersönlichkeit Jenny Erpenbeck. Für die aktuelle Ausgabe hat Chefredakteurin Ulrike Kolter mit der Autorin gesprochen und bei der Soiree haben die beiden ihr Gespräch sozusagen fortgesetzt. Dabei hat Ulrike erstmal erklärt, warum Jenny Erpenbeck auf dem Cover ist und warum dieses Thema zum Schwerpunktthema geworden ist.
Man muss dazu sagen, dass dieser Schwerpunkt der Deutschen Bühne, Literatur auf der Bühne, auch durchaus ein bisschen mit ihnen zu tun hat, wenn nicht gar sie der Anlass dafür waren, weil wir ja immer die Spielpläne in der Vorbereitung auf die Saison durchforsten und eben festgestellt haben, dass nicht nur Heimsuchung wahnsinnig viel gespielt wird, sondern ja auch andere Werke von ihnen, Kairos kam, ein weiterer Roman von Jenny Erpenbeck kam in Weimar auf die Bühne und vor allem das Werk, was mich am meisten beeindruckt hat in dieser Saison, Detlef hat es gerade schon gesagt, war im Rummelplatz, ein Bergbauroman von Werner Breunig über die Geschichte der Wismut AG. Und ich habe diesen Roman gelesen, es ist ein dicker Wälzer, als Vorbereitung für die Uraufführung in Chemnitz. Dort kam es als Oper heraus von Ludger Vollmer, wie Detlef gerade sagte. Und tatsächlich war mir nicht klar, wie so ein Werk auf der Bühne funktionieren soll. So ein dickes Buch mit ganz vielen Seitenhandlungen und wahnsinnig vielen Figuren und einer historischen Entwicklung. Und ich war dann so fasziniert. Ich habe das Libretto von Jenny Erpenbeck dann gelesen im Vorfeld auch und habe, wie auch bei ihren Romanen, gemerkt oder war fasziniert, wie man schaffen kann, Sprache so zu komprimieren. Wie man schafft, Figuren, die in einem Roman, wo man ja seitenweise Zeit hat, Figuren zu beschreiben und Charakterzüge und kleinste Ticks und wie man das schafft auf der Bühne und in einem Libretto für die Oper, was ja sprachlich sehr kurz immer auch sein muss, so inhaltlich, semantisch zusammenzufassen. Ja, das hat mich fasziniert. Und dann haben wir geguckt, was gibt's noch alles? Naja.
Getroffen und gesprochen haben sie sich sowohl das erste als auch das zweite Mal im Deutschen Theater Berlin, wo Heimsuchung aktuell gespielt wird. Eine Produktion, die Jenny Erpenbeck eng begleitet hat. Spannend ist nämlich auch, dass Jenny Erpenbeck, bevor sie Autorin wurde, selbst Regisseurin war, also die Verhältnisse am Theater recht gut kennt. Das spielt bei ihrem Blick auf das, was mit ihren Texten passiert, durchaus eine Rolle.
Naja, es ist so ein Unterschied, ob man selber Regie macht oder ob andere Regie machen mit dem Text, ja, den man geschrieben hat und der eigentlich gar kein Stück ist. Also man muss es viel mehr loslassen. Manches geht wahrscheinlich gut, manches nicht so. Ich sehe auch die Inszenierungen oft gar nicht, weil die so weit weg sind und ich nicht immer durch die Gegend fahren kann, um mir alles anzuschauen. Also ich lese die Fassung. Ich bin so ein bisschen, na, wie nennt man das, habe den Kontrollwahn. Also ich habe mir in meinen Vertrag reinschreiben lassen, dass ich die Fassung sehen möchte und dass ich auch noch was dazu sagen können möchte, dass noch ein bisschen Zeit ist, bis die Proben beginnen. Aber manchmal war ich auch überfordert und dann waren die schon in den Proben und einmal waren sie auch schon in den Hauptproben. Und naja, also es ist manchmal ein bisschen auch viel gewesen. Andererseits ist es interessant für mich auch, was daraus gemacht wird. Also es gibt so Fassungen, zum Beispiel eine in Freiburg, die haben das als Monolog gemacht. Irgendwo anders haben sie es als Dialog gemacht, also ein männlicher Schauspieler, eine Schauspielerin, die das Buch sozusagen im Dialog erzählen. Irgendwo gab es auch ein Hörspiel, also quasi ein Hörstück. Also so ganz interessante Sachen und ich finde es ganz schön, so zu sehen, was die Leute damit so machen, aber wie es dann letztendlich ist, bin ich weit davon entfernt, dass ich das noch unter Kontrolle behalten könnte. Aber es ist auch gut so, Theater macht so seine eigenen Sachen.
Wir haben ja schon gehört, dass es in dieser Spielzeit zahlreiche Inszenierungen von Heimsuchung gab, gibt und geben wird. Kein leichtes Unterfangen, denn der Roman erzählt gleich mehrere Geschichten, die alle mit einem Stück Land und einem Haus am Scharmützelsee verbunden sind. Da ist ein Gärtner, der immer wieder auftritt, ein Großbauer verkauft das Grundstück, nachdem er seine jüngste Tochter verloren hat. Gekauft hat es ein Tuchfabrikant, der bald vor dem Holocaust flieht, dem viele aus seiner Familie zum Opfer fallen. Da ist der Architekt, der ein Haus baut, dann aber aus der DDR flieht und seine Frau, die von einem Mitglied der Roten Armee vergewaltigt wird. Eine Schriftstellerin, eine Frau aus Ostpreußen, ein wehmütiger Mann, der auf sein Leben zurückschaut und mehr. So wird das Haus und das Grundstück zum Zeuge für ein wechselreiches Jahrhundert und das alles auf der Bühne zu erzählen, ist eine große Herausforderung. Unsere Redakteurin Martina Jacobi hat sich gleich mehrere Inszenierungen angesehen und sie ist jetzt hier bei mir. Hallo.
Hallo.
Welche hat dich denn besonders überrascht, welche Inszenierung?
Überrascht hat mich, ich glaube, also ich habe ja vier Sachen gesehen. Ich war in Hagen am Lutz, also bei der Jungsparte. Ich war am Jungtheater Göttingen. Ich war am Wolfgang-Borcher-Theater in Münster und ich war am Schauspiel in Hannover. Und am Lutz in Hagen waren das nur zwei DarstellerInnen und das fand ich schon bemerkenswert, weil das sind ja so wahnsinnig viele Figuren in dem Buch. Und das dann irgendwie stringent auf die Bühne zu kriegen mit einer Handlung, der man gerne folgt, ich nehme Hagen.
Wenn du es gut fandest, dann, nee, Moment, das hast du ja gar nicht gesagt, ob du es gut fandest. Fandest du es denn gut? Ist es aufgegangen, dass zwei Leute alles erzählen, ohne dass es dann nur, ich sag jetzt mal, Talking Heads sind?
Und das war eine Fassung, die auch gekürzter war als jetzt zum Beispiel in Münster oder Göttingen. Münster und Göttingen haben auch die gleiche Fassung benutzt, die ich gesehen habe. Und in Hannover war es auch noch mal ein bisschen ausführlicher. Und in Hagen haben sie schon mehr noch mal gestrafft von dieser vielschichtigen Erzählung. Und sie haben aber für die Figuren assoziativ, und das hat super gut funktioniert, Requisiten benutzt. Also zum Beispiel für den Tuchfabrikanten hingen da so Handtücher oder sowas. Und die haben sich da die Bälle so gut hin und her gespielt, die beiden DarstellerInnen, dass es funktioniert hat auf jeden Fall. Ja. Und dass ich auch gerne gefolgt habe. Und es war angelegt als ein szenisches Sprechkonzert, so wurde das angekündigt. Das heißt, man hatte dazu noch drei MusikerInnen pro Aufführung, die daneben saßen und die haben so wie bei Peter und der Wolf ein bisschen eigentlich Melodien gespielt, die auch jeweils nochmal zu den Charakteren gepasst haben. Also zum Beispiel, da waren dann gar nicht nur die Figuren bestimmte Charaktere, zum Beispiel auch der See, also da lief dann irgendwie der Schwan oder so von Saint-Saëns. Also man hatte immer so assoziativ irgendwas im Raum, was entweder visuell oder jetzt durch die Musik geholfen hat, dass man sich orientieren konnte in der Handlung, wo man gerade ist und um wen es gerade geht.
Das ist ja, glaube ich, bei diesem Stück die die ganz besonders große Herausforderung, dass man da sich nicht verzettelt oder das Publikum irgendwie verliert, weil die dann nicht mehr wissen, wo und wann man gerade ist. Wie haben das denn die anderen gelöst?
Ich finde es gar nicht so einfach, jetzt wenn ich habe das Buch selber gelesen und ich habe natürlich eine andere Voraussetzung als jetzt Leute, die vielleicht reingegangen sind, ZuschauerInnen, die vorher nicht das Buch gelesen haben. Und schon beim Lesen ist es ja unglaublich vielschichtig. Es gibt wahnsinnig viele Figuren und man muss auch den zeitlichen Ablauf erstmal verstehen, wer da nach wem kommt und mit wem wie in Verbindung steht und so weiter. Und ich fand in Münster und Göttingen, auch das hat funktioniert, da war quasi das Haus Hauptelement, was ja auch total Sinn ergibt. Das war in Münster so eine Art Plattform und in Göttingen war auch die ganze Bühne eigentlich wie der Grundriss von diesem Haus. Und da haben sich all diese Geschichten abgespielt. Also es setzt sehr viel voraus und das fand ich dann da schon auch schwierig manchmal zu folgen. Oder ich habe mich, als ich da im Publikum saß, habe ich mich gefragt, wie gut man das jetzt eigentlich versteht, wenn man nicht alle Figuren kennt. Dann versteht man schon, dass es verschiedene Personen sind, aber die sind auch im Haus, die sind auch im Buch. Also im Buch kann man schon sehr tief eindringen in diese Charaktere auch, was die ausmacht und was vielleicht auch deren Geschichte ist. Und das war dann in Münster und Göttingen schon sehr dicht auch gedrängt. Ne? Also wer das eigentlich ist, ohne dass man jetzt erfassen kann, was eigentlich da alles dahinter steckt, hinter der einen Person. Weil visuell man erstmal verstehen musste und auch die Regie natürlich vor der Herausforderung stand, auf der Bühne das so darzustellen, dass man überhaupt versteht, welcher Schauspieler und welche Schauspielerin aus dem Ensemble jetzt gerade von welcher Rolle in welche andere Rolle schlüpft. Also das haben die gut gelöst, das hat funktioniert, das habe ich verstanden, aber eben es ist dann so ein bisschen an dieser Herausforderung überhaupt zu erklären, worum es geht, hängen geblieben und man konnte dann nicht so viel tiefer eintauchen. Und in Hannover war das klug gelöst, da war die Handlung eigentlich so, dass gar nicht so der Fokus auf den Figuren lag und darauf die Handlung zu erklären, sondern es ging um die letzte Bewohnerin, die in dem Buch vorkommt, die dann eigentlich wie so eine Art ja, Geist aus der Zukunft vielleicht zurückreist und mit den anderen BewohnerInnen die Szene nochmal miterlebt. Also sie sitzt dann mit denen am Tisch und isst zusammen mit denen und sie ist quasi, ja, sie nimmt einen, wenn man im Publikum sitzt, so mit als stille Beobachterin in so einer Art Rückschau, was da alles passiert ist. Und so war eigentlich viel mehr im Fokus, dass es auch ja um die eigene Existenz geht und auch wo man lebt irgendwie und wie aber die Geschichte von dem Ort, an dem man lebt oder jetzt in dem Fall halt dieses Haus, die eigene Geschichte prägt und auch die eigene Identität. Ja, und das war so eine sehr poetische, aber auch smarte Lösung, fand ich in Hannover.
Mir fällt auch auf, das ist vielleicht so ein Punkt, den man mal so erwähnen kann. Ich finde so als Kritiker oder als Kritikerin manchmal so ein bisschen die Herausforderung, liest man das Buch vorher und ist dann eigentlich viel zu clever schon, weil man dann schon Sachen versteht, die andere vielleicht nicht verstehen oder geht man das Risiko ein, liest das Buch nicht und versteht vielleicht am Ende irgendwas nicht. Und ja, das finde ich auch immer irgendwie sehr schwierig, weil man dann auch immer diesen, wenn man davon ausgeht, dass die eine Hälfte im Publikum hat das Buch gelesen, die andere Hälfte nicht. Für wen schreibt man jetzt eigentlich oder in wessen Rolle sitzt man jetzt eigentlich? Ist, finde ich, bei Literaturtheater oft so eine Herausforderung. Was ich ganz interessant fand, ich habe gerade erst eine Kritik von Ulrike gelesen zu Kairos in Weimar. Und da war ihr Fazit so ein bisschen, man kann diesem Buch gar nicht gerecht werden mit einem Theaterabend, aber so wie es in Weimar gemacht wurde, war schon die beste Möglichkeit. Wie hast du das denn jetzt bei deinen Adaptionen von Heimsuchung wahrgenommen? Hast du das Gefühl gehabt, okay, perfekt irgendwie schon was rausgenommen als idealer Theaterabend oder war es immer so, ja, nett, aber dem Buch wurde es nicht gerecht? Also wie war da so deine Wahrnehmung?
Ja, das ist ein bisschen so, wie wenn man ins Kino geht und einen Film schaut von einem Buch, was man vorher gelesen hat und man denkt sich so, irgendwie hat man sich das in der eigenen Gedanken und eine Vorstellungswelt ganz anders vorgestellt und dann ist man immer ein bisschen enttäuscht. Jetzt hier, ich glaube, ich bin in die Inszenierungen mit anderen Voraussetzungen reingegangen. Ich wusste ja auch schon vorher, dass es Abi-Stoff ist. Das heißt, ich fand jetzt von dem Aspekt her, fand ich das in Hagen super cool, weil Anja Schöne, die Regisseurin, auch genau diesen Fokus hatte. weil die auch weiß, okay, da kommen viel Schulklassen rein und so weiter. Und dann hat sie auch in der gekürzten Version war das dann so eine Mischung aus, okay, wir erklären, was in dem Buch irgendwie passiert und wir müssen die SchülerInnen in der Handlung mitnehmen, aber trotzdem hat man auch verstanden, dass es um dieses Poetische geht, was in diesem Buch ja auch mega stark ist, finde ich. Also eben dieses Haus, ne, was mit verschiedenen Existenzen verknüpft ist, wie Gewalt, die irgendwie so immanent in der Geschichte ist von einem Ort, wie die sich wandelt und so weiter. Das hat sie da irgendwie, obwohl das ja noch gekürzt war und so, zusammengebracht, fand ich. Also es ist da gut gelungen. Und man hat einfach diesen Fokus gemerkt. Das war in Münster und Göttingen auch gut, aber wie gesagt vorhin, also ich habe ja vorhin schon gesagt, da war so ein bisschen, also fand ich, war es so ein bisschen bemühter überhaupt, so sich durch diese Handlung durchzuhangeln. Und dann wiederum in Hannover, ja, was natürlich auch ein größeres Haus ist als jetzt in Göttingen oder Münster, die haben einfach mehr Möglichkeiten, da auch was auf die Bühne zu stellen. Und das war einfach von der Bühne auch schon toll. Das war ein Haus, das konnte man entweder dem Erdboden komplett gleich machen, was ja auch ein Bild ist, was zum Roman passt, weil das Haus am Ende auch komplett abgebaut wird und dann in seine die ganzen Materialien zerlegt und man irgendwie so einen Vergleich hat, was ein Leben oder ein emotionales Leben dann auch in Materialien wert ist plötzlich, wenn man das in Steine und Beton und so weiter zerlegt. Und dieses Haus konnte man in Hannover eben komplett runterfahren, also man hat es da nicht mal gesehen, oder eben komplett auch rauf und da war auch viel mehr mit Nebel und dieses Geisterhafte von Leuten, die irgendwie in der Vergangenheit sind, aber doch noch eine Rolle spielen jetzt im Leben und so weiter. Also das war da bildlich einfach sehr, sehr schön und stark umgesetzt.
Ist ja auch immer eine große Herausforderung bei Romanadaptionen, dass man trotzdem irgendwie einen Theaterabend macht und nicht nur eine Lesung mit Kostüm.
Du hast ja gefragt, ob es so als Romanadaption gelungen ist oder nicht. Und ich würde sagen, ja, in Hannover und Hagen haben beide so ihre eigene Version davon gefunden. Ja, und das ist da stärker gelungen als jetzt in Göttingen oder Münster für mich.
Vielen Dank für die Eindrücke.
Ja, gerne.
Vor lauter Fassungen lesen kommt Jenny Erpenbeck übrigens kaum zum Schreiben, wie sie uns verraten hat, denn sie liest jede Fassung sehr genau. Und sie hat auch recht konkrete Vorstellungen, was für eine Dramatisierung wichtig ist.
Also ich weiß selber so von meiner Regiearbeit, dass natürlich man manchmal auch eine Vision hat von einer Szene, die eben erstmal so aus der reinen Textfassung zum Beispiel nicht hervorgeht. Also viele Sachen werden ja auch gespielt, manches ist dann weggelassen. Ich finde ja sowieso bei Dramatisierung finde ich immer gut, viel Text wegzulassen, ne? Die Dialoge funktionieren auch nicht direkt meistens, wenn man die aus dem Buch auf die Bühne bringt oder so. Man muss da so ein bisschen modifizieren mit der Zeit. Oder eben, was ja interessant ist, ist auch, wenn Sachen in der dritten Person bleiben, wie das ja hier auch zum Teil ist. Das fand ich ganz spannend. Also, dass man durchaus noch merkt, dass es ein dramatisiertes Buch ist und die Leute auch selber von sich in der dritten Person reden oder anfangen zu reden, das fand ich schön.
Für die Fassung am DT Berlin war Johann Otten zuständig, als Dramaturg natürlich gemeinsam mit dem Regisseur Alexander Eisenach. Er hat uns berichtet, wie er dabei vorgegangen ist.
Das war natürlich total aufregend, würde ich sagen, weil das ja so ein Prozess ist, der in dem Fall im Wissen, dass es eine Autorin ist, die auch Regisseurin ist und die sich mit dem Theater und sozusagen mit dem Vorgang vom Roman zur Bühne total auskennt, erstmal unklar war, wer kommt da eigentlich zu Besuch, als wir uns verabredet haben, sie zum ersten Mal auf eine Probühne, auf einen kleinen Teilablauf zu lassen. Das war ein wirklich super aufregender Moment, weil wir irgendwie eben nicht genau wussten, kommt jetzt die Regisseurin Jenny Erpenbeck, kommt die Autorin Jenny Erpenbeck.
Oder kommen beide.
Und ich würde sagen, ab dem Moment, als sie auf die Bühne sahen und die da natürlich auf der Probe erstmal nur angedeutet ist, war uns irgendwie total klar, hier kommen wir zusammen oder so, würde ich sagen. Und ich hatte den Eindruck, oder Alexander Eisenach und ich hatten beide den Eindruck, dass sie genau diesen Transformationsprozess eigentlich von einem Text zum Vorgang Schauspiel genauso mit fast unseren Augen eigentlich sehen, weil ja immer ein großer Abstraktionsprozess eben dazugehört, auch sich vorzustellen, dass es jetzt erstmal eine Kulisse, die angedeutet ist und dann geht sie auf die Bühne, wird da noch mit Licht und allem ganz anders aussehen, dann kommt Musik dazu und all diese Dinge sagten sie eigentlich in dem Moment schon und da war uns irgendwie klar, wir verstehen uns hier, glaube ich, irgendwie, weil die Grundvereinbarung, glaube ich, oder der Anlass, diesen Roman auch auszuwählen für Alexander Eisenach, würde ich sagen, war wirklich der Umgang mit Sprache und Zeit.
Einen ausführlichen Bericht zu dieser Produktion gibt es auch online unter die-deutsche-buene.de. Wir haben gerade schon gehört, was Jenny Erpenbeck an der Fassung in Berlin besonders mochte, nämlich, dass epische Elemente erhalten geblieben sind, dass die Figuren in der dritten Person von sich sprechen. Das war eine sehr bewusste Entscheidung im Prozess, erzählt Johann Otten.
Wir haben uns tatsächlich irgendwie sehr bei der Erstellung der Fassung daran orientiert, eben diesen Text sehr auch in der Sprache ernst zu nehmen und genau solche Übertragungen nicht zu machen von der dritten in die erste Person zum Beispiel, sondern eben genau da zu bleiben, weil natürlich diese Distanz, die dadurch auch entsteht, ein erstmal ungewöhnlich, aber finde ich wahnsinnig fruchtbarer Motor dieser ganzen Inszenierung ist, um sich selber auch in Relation zu setzen, immer sozusagen diese Distanz zu spüren, die zwischen einer Figur und dem Text bleibt. Wir haben sehr stark mit einerseits der Chronologie gearbeitet, die das Buch vorgibt und trotzdem natürlich in der Inszenierung, das werden Sie heute Abend sehen, sehr stark auch mit Verschneidungen gearbeitet, also um das Überlagern bestimmter biografischer Vorgänge oder auch die Gleichzeitigkeit an einem Ort zu sein, darzustellen. Ein wirklich für die Fassung nicht so relevant ist, aber für die Arbeit an einem Roman total wichtiges Element und auch für den Regisseur Alexander Eisenach immer wieder zentrales Inszenierungselement ist Musik, die, glaube ich, in diesem Abend auch die Bewegung, die sozusagen die Zeit, die durch diesen Ort geht, die Zeit, die auch immer wieder Menschen davon wischt oder sozusagen weiterträgt, absolut verdeutlicht und die ein total zentrales Element ist.
Diese Frage nach den Zeitebenen ist bei diesem Stoff ganz besonders herausfordernd, wie uns Martina ja bereits berichtet hat. Denn Heimsuchung besitzt viele Zeitebenen und viel Personal. Auch für die Autorin liegt darin die große Hürde.
Also ein Buch ist für mich eigentlich was Dreidimensionales, weil man kann auch zurückblättern. Ne? Wenn man irgendwas nicht versteht oder denkt, Moment mal, hä, wieso fängt das Kapitel so komisch an? Kann man nochmal zurückschauen oder vorwärts schauen. Also man kann die Dinge in Ruhe angucken. Im Theater ist es halt so, man sitzt da und ist der Chronologie des Abends, nicht unbedingt der Chronologie der Handlung, aber der Chronologie des Abends ausgeliefert. Ich fand gerade bei dem Buch, wo so viele verschiedene Erzählstränge sind, das ist ja kein normales Stück. Also man hat praktisch alle 10 Minuten wieder mal ein vollkommen neues Setting und andere Probleme, andere Leute, andere Rollen und so weiter. Es ist total wichtig, das so zu erzählen, dass die gleichberechtigt bleiben, dass auch die Leute, die später auftreten, noch ein gewisses Gewicht bekommen, dass da die Querverbindungen erzählt werden. Also dass man einfach diese, was ich im Roman versucht habe, eigentlich durch die ähnliche Länge der Kapitel zu machen, dass man das im Theater in der Übersetzung auch für die Bühne auch hinkriegt.
Wie ich schon gesagt habe, war Jenny Erpenbeck in Berlin sehr nah dran und hat beispielsweise Proben besucht. Und Johann Otten hat auch schon erzählt, wie aufgeregt das Team war. Auch Jenny Erpenbeck hat uns verraten, wie sie diese Zusammenarbeit und Einblicke erlebt hat.
Was für mich schön war, war einfach, dass ich überhaupt meinen Senf dazugeben konnte, nicht gleich weggejagt worden bin. Ja, dass ich sozusagen, ich schalte dann um in so einen Theatermodus. Also ich vergesse dann quasi, dass es mein Text ist und denke so, also ich sehe schon, was da für einen Vorgang erzählt werden soll, aber funktioniert vielleicht aus irgendeinem technischen Grund nicht oder was weiß ich, die Band fährt vielleicht an der falschen Stelle da eine Runde zu viel und man hört irgendwas nicht. Also ich fange dann so also an, ganz praktisch nachzudenken und das macht mir eigentlich Freude, weil ein bisschen vermisse ich das Theater schon.
Jenny Erpenbeck ist nicht nur deswegen ein spannendes Beispiel, weil ihre Bücher aktuell oft für die Bühne adaptiert werden und weil sie die Rezeption anders als bei Tolstoi oder Dostojewski aktiv begleitet, sondern auch, weil sie selbst schon Prosa für die Bühne adaptiert hat. Für die große Opernproduktion der Kulturhauptstadt Chemnitz 2025 hat sie aus dem unvollendeten Roman Rummelplatz von Werner Breunig ein Libretto entwickelt, das Ludger Vollmer vertont hat. Eigentlich wollte sie Nein sagen, als sie gefragt wurde, aber dann fand sie das Buch doch zu spannend. Sie hat uns kurz erzählt, wie sie an dem Opernlibretto gearbeitet hat und was ihr wichtig war.
Mit Ludger Vollmer habe ich natürlich am Anfang zusammengesessen, wir haben überlegt, welche Figuren sind unverzichtbar? Was sind sozusagen die Hauptstränge der Handlung? was kann man weglassen. Also bei Bräunig gibt es zum Beispiel, also es gibt einerseits die Weltuntertage im Bergwerk und dann gibt es eine Papierfabrik. Und dann gibt es außerdem noch die Welt im Osten und die Welt im Westen Deutschlands. Also es gibt so größere Komplexe. Wir haben auch deswegen, weil die Oper in Chemnitz uraufgeführt werden sollte, uns entschieden, dass wir den Westen weglassen. Ja, es ist, ich weiß nicht, wer von Ihnen das Buch kennt. Wenn man das Buch liest, denkt man, dass das wirklich auch diese Sachen, die in der Wismut dort spielen, in den 50er Jahren nach dem Krieg einfach ungleich stärker sind, also auch von der Lebenswirklichkeit her, die Bräunig eben zum Teil auch aus eigener Anschauung kannte. Dann haben wir gedacht, eine Papierfabrik aufs Theater stellen ist wirklich auch keine besonders überzeugende Idee. Wir haben die Papierfabrik weggelassen, wir haben uns gefragt, worum geht es jetzt? Es ist eine Frau, die sich da emanzipiert, indem sie Aufgaben kriegt, die sonst nur die Männer machen. Das haben wir gedacht, können wir auch im Bergwerk erzählen und so. Also da geht man schon so ein bisschen mit der großen Schere an so ein Werk. Aber es geht ja immer darum, die Dinge zu erzählen, die zentral sind. Und ja, ich glaube, das ist irgendwie gelungen. Und was ich noch ganz wichtig fand, war, dass ich die Handlung noch in einem Epilog bis in die Neuzeit verlängere und auch noch einfach erzähle von der Abwicklung der Wismut. Eigentlich davon, dass die Leute, die die Wismut mit aufgebaut haben, dann damit beschäftigt waren, sie auch wieder aufzulösen.
Im aktuellen Heft schauen wir unter anderem sehr explizit auf das Musiktheater. Welche Texte, welche Themen und Zugänge werden für neue Musiktheaterwerke genutzt? Nach Berlin hatte ich es ja leider nicht geschafft, aber zu meinem Glück gab es in Leipzig gerade erst eine vielbeachtete Uraufführung, Coming Up for Air. Eine ausführliche Kritik finden Sie wieder auf unserer Webseite die-deutsche-buene.de. Komponiert wurde das Stück von Bernd Franke, der lange Zeit an der Leipziger Uni lehrte, dort immer noch aktiv ist und bei dem auch ich einige Seminare besucht habe, so für die Offenheit. Und deswegen bin ich kurzerhand an das Leipziger Institut für Musikwissenschaft gefahren und begrüße Bernd Franke. Hallo.
Ja, guten Tag. Hallo, ich grüße Sie.
Die Oper Coming Up for Air dreht sich um ein zutiefst menschliches und musikalisches Thema, Atmen. Es basiert auf dem gleichnamigen Roman von Sarah Leipziger, mit C geschrieben, muss man dazu sagen, in Leipzig, und erzählt drei Geschichten mehr oder weniger parallel. Eine Frau, die an Mukoviszidose leidet, deren Lunge sich mit körpereigener Flüssigkeit füllt, die recherchiert, was eine in der Seine ertrunkene Frau mit einem Spielzeugmacher in Skandinavien zu tun hat, wenn ich das richtig zusammengefasst habe in der Kürze. In der Musik verbinden sich viele Stile, sodass das Publikum eine emotionale Verbindung zu den Geschichten auf der Bühne entwickeln kann. Das ist so ein bisschen der Ansatz. Das ist jetzt Ihre dritte Oper. Was braucht eine Geschichte, damit Sie sagen, dazu gehört noch Musik, dazu braucht es Musik, damit kann man Musiktheater machen?
Dieser Stoff hat mich von vornherein sehr eingenommen und interessiert. Ich habe vorher 2-3 Jahre gesucht und nichts Passendes gefunden. Das war alles ziemlich kompliziert. Manches trocken, manches trüge, manche zu historisch. Und was mich hier gereizt hat, ist sozusagen diese Gleichzeit des Ungleichzeitigen. Also es sind drei verschiedene Länder, drei verschiedene Zeitebenen. 1900 Paris, 1950 bis 60 ungefähr in Norwegen und 2015 bis 18 in Kanada. Ganz unterschiedliche Länder, unterschiedliche Typen, Figuren. Da konnte man natürlich auch musikalisch Dinge verbinden oder versuchen zu verbinden, wo andere vielleicht gesagt hätten, das würde ich auf gar keinen Fall machen. Das hat mich besonders gereizt, dass die meisten wahrscheinlich sagen würden, das geht nicht. Und dann, wenn alle sagen, es geht nicht, dann würde ich es machen. Aber hier war das so, dass es durch die Verbindung auch zu dem Atem, dann auch dem Wasser, dem Fluss und diesen ganzen metaphysischen Dingen einfach auch total spannend war. Das ist einerseits Zeit und konkrete Zeit, die aber auch so ist, dass sie wiederum zeitlos ist. Ne? Und das hatte mich total gereizt. Also das sind Dinge, die passieren ständig in jeder Sekunde unserer Gegenwart, überall, weltweit. Aber es sind halt auch Dinge, die vor 100 Jahren oder vor 1000 Jahren auch schon passiert sind. Und das wiederum hat so eine Zeitlosigkeit, die das sozusagen über das Alltagsgeschäft, Alltagsleben sozusagen, unser kleines Leben, ne? Sage ich manchmal, unser kleines Leben dann hinaushebt und sozusagen das große Ganze betrachtet oder unser großes Leben. Ja, also wir sind ja auch Teil von etwas und wir sind ja auch eingebunden, dass man quasi auch Geschichte rüberbringt für die Leute, für das Publikum, Man kann diese Dinge verbinden, dass man aber auch sagt, Ursache, Wirkung, also etwas, was vor 100 Jahren oder 120 passiert ist, das ist etwas, was mich immer noch tangiert und berührt.
In der jüngeren Musikgeschichte kam es ja öfter vor, dass Komponistinnen und Komponisten Prosatexte in Musik gesetzt haben, also fertige Dramen oder sich ihr Textbuch selbst zusammengeschrieben haben oder zusammen gekürzt haben. Sie nicht, sie hatten eine Librettistin, Jessica Walker, die ihr Libretto geschrieben hat. Warum dieser Arbeitsweg, warum auch diese Arbeitsteilung, wie war da auch die Zusammenarbeit vielleicht?
Ja, ich denke, man muss wissen, was man kann und was man nicht kann, vor allen Dingen. Viele Leute wissen heute nicht mehr unbedingt nach dem Dunning-Kruger-Effekt, was sie nicht können. Und das kann ich einfach nicht. Also ich lese zwar wahnsinnig gern und bin Lyrikliebhaber, finde das alles fantastisch und inspirierend, aber ich konnte kein Libretto schreiben. Aber ich muss auch sagen, ich war unglaublich froh, weil Jessica Walker eine sehr gute Librettistin ist. Sie ist auch noch eine ausübende Sängerin mit Schwerpunkt Hans Eisler Lieder, was mir sofort auch sympathisch war natürlich als Leipziger Komponist. Und sie hat auch einen Hintergrund. Ihr Vater war selber Texter, Lyriker für eine Rockband, für Cream in England Anfang der 70er Jahre und hat da auch sehr... Ja, es kommt noch dazu, sie hat es ja in Englisch geschrieben, da kommt auch ein britischer Humor dazu, der uns Deutschen ein bisschen schwerfällt. Und diese Art von Wechsel zwischen schwarzem Humor und zwischen Ernst, zwischen Komödie, das hat mich sehr gereizt. Sie hat das wirklich genial gemacht und ich war wirklich sehr zufrieden. Es war sehr inspirierend, keine einfache Sprache, sondern wirklich ein sehr gehobenes Britisch. Und ich fand das wirklich, wirklich sehr inspirierend.
Wie ist dann Ihr Umgang mit Text? Also komponieren Sie dann quasi an der Sprache entlang oder drüber hinweg? Also das ist ja die uralte Frage im Musiktheater, ja, wie der Umgang.
Ganz verschieden. Also es gibt natürlich wirklich traditionelle Arien im weitesten Sinne. Es gibt Sologesänge, es gibt Duette und Terzette und es gibt große Chorauftritte in allen drei Akten. Und es ist aber so, dass ich dann teilweise auch gerade für den Chor mit Aleatorik arbeite. Also ich habe für Gossiping-Szenen am Anfang in Paris zum Beispiel, habe ich die Texte teilweise fragmentiert und habe die dann ganz unterschiedlich aleatorisch verwendet. Auch am Anfang mit dem River zum Beispiel gibt es auch eine Stelle, wo der Chor quasi extrem polyphon ist, weil jede Stimme oder jede Sängerin, jeder Sänger quasi sein eigenes Tempo, seine eigene aleatorische Passage hat. Und dann wird es wieder gebündelt. Aber es ist so, dass ich jetzt nicht ständig zerstöre oder so, sondern ich respektiere auch die Sprache und habe dann wirklich Lieder oder Songs zum Teil auch komponiert. Ne? Ich habe das schon so ein bisschen wie Weil und Brecht auch betrachtet oder Krenek, diese Art mit Texten umzugehen und habe das natürlich dann auch bewusst traditionell gehalten.
Genau, wir haben die drei Zeitebenen schon erwähnt, die sich da so verweben. Ich fand auch der Übergang, der kam immer so sehr fließend. Es geht ja auch ein bisschen um was, haben Sie ja schon gesagt. Wie sind Sie damit umgegangen? Hatten Sie da so Ansätze, dass Sie gesagt haben, okay, eine Zeitebene hat was ganz Charakteristisches? Oder genau, wie sind Sie damit umgegangen?
Erstens habe ich das so gemacht, dass es quasi von den Instrumentengruppen unterschiedlich ist. Es gibt ja drei Hauptfiguren. La Connue in Paris, die verbinde ich quasi mit ihrem instrumentalen Alter Ego, mit einem Solo-Cello. Dann den Peter, dem wird quasi das Flügelhorn oder die Trompete zugeordnet und die Anouk kriegt die Bassklarinette. Und diese drei Instrumente haben natürlich auch Instrumentengruppen, also quasi die kanadische Welt mit der kranken und an dieser Krankheit leidenden Anouk ist ein bisschen freaky, contemporary, es ist teilweise exzentrisch, auch ausgefüllt von Ängsten, also von einem kranken Puls, der unregelmäßig ist und teilweise dann auch wirklich fast zu einem Herzstillstand führt in der OP. Das ist auch teilweise inspiriert von instrumentalen Teilen von einer CD von Björk. Der Peter, der ist eher, hat so eine dunkle Atmosphäre mit viel Blech, mit Walking Bass und so weiter. Die La Connue mit dem Solo-Cello hat dann natürlich dann auch in den Liebesszenen mit der Axel sehr viele Streicher. Es gibt zwei Streicher, Adagios würde ich fast sogar sagen und so weiter. Also es ist einerseits ein heterogenes Material, was aber gebunden und verbunden wird durch einen einzigen Achsen- und Grundton, das A, Also das ist sowas wie eine Art Wasseroberfläche und darüber gibt es dann halt Interferenzen. Es gibt darunter halt auch ganz andere Ebenen vom musikalischen her, teilweise sehr dunkel gefärbt und sehr extrem. Also es ist tatsächlich so, man hört die Oper und viele denken, es klingt so fluffig und so einfach. Aber es ist nicht ein einziger Dur- und Moll-Akkord in dem ganzen Stück drin. Nicht ein einziger. Und es ist wirklich so, dass es tatsächlich, obwohl die Leute das ja nicht hören, darauf bin ich natürlich auch tatsächlich stolz. Es gibt wahnsinnig viele Cluster. Ja, es gibt unheimlich viel Mikrointervallig. Es gibt teilweise das weiße Rauschen und gar keine Töne. Und es ist aber so komponiert, dass man es, glaube ich, nicht vordergründig wahrnehmen muss im Sinne von, ach, das ist jetzt der Effekt, sondern der passt einfach dazu. Und in dem Moment wirkt das natürlich dann sehr leicht, ne? Und sehr, sehr, es musste schlüssig sein, ne? Auch vom Charakter her. Dann lasse ich auch den Jazz teilweise rein, also Ebenen zum Beispiel wie Kaffeehausszenen in Paris, da zitiere ich zum Teil Stellen oder Musikteile von Peggy Lee, einer berühmten Jazzsängerin aus den 50er, 60er Jahren.
Hören Sie Musiktheaterwerke von Zeitgenossinnen und Zeitgenossen und denken Sie vielleicht doch, ah ja, interessanter Zugang, das kann man vielleicht auch mal benutzen? Oder?
Nee, das gar nicht. Also ich höre das zugegebenermaßen nicht so oft, weil ich teilweise schon von der neuen Musikszene frustriert bin, weil mich nicht so wahnsinnig viel anfixt und interessiert. Wenn ich jetzt in Kammermusikkonzerte gehe, manchmal an der Hochschule oder bei Festivals, denke ich mir, ob die Leute überhaupt wissen, dass sie mit anderen Menschen zusammenleben in einem Land oder ob das alles Autisten sind. Also da habe ich manchmal wirklich das Gefühl, da ist auch akademisch viel Autismus dabei, der dazu führt, dass man einfach auch praktisch gesehen irgendwas komponiert, was man entweder nicht spielen kann oder nicht singen kann und was dann nicht weiterführt. Also ich gebe zu, dass ich mich tatsächlich eher inspirieren lasse, zum Beispiel von Jazzmusikern der experimentellen Schiene, also zum Beispiel Michael Bolny mit seinem Trio, der ist wirklich teilweise sehr radikal und sehr modern und benutzt auch ziemlich viele Keyboard-Instrumente, arbeitet ja auch mit der KI und allem Möglichen. Also das interessiert mich mehr als die reine Kammermusik bei diesen Kammermusikkonzerten oder Festivals. Höre dann natürlich teilweise auch Musik aus anderen Kulturen. Klar, wenn ich jetzt irgendwo in Japan bin, dann versuche ich natürlich dahin zu gehen, wo man mal traditionelle Musik hören kann. Aber wie gesagt, ich bin extrem offen und ich gebe auch zu, dass ich tatsächlich bei meinen Seminaren und Vorlesungen jetzt hier an der Uni mit den Studenten unheimlich viel mitgekriegt habe, weil ich ja laufend beliefert wurde. Ne? Die Leute kamen an und sagten, Herr Franke, da ist eine CD, wollen Sie mal reinhören? Oder ich schicke immer das und das, wollen wir da mal reinhören? Das fand ich wahnsinnig anregend und habe da auch ganz viele, viele neue Sachen kennengelernt.
Wie ist das denn dann für Sie, wenn Sie ins Theater gehen, was ja eine absolute Teamleistung ist, die da erbracht wird? Regie, Bühnenbild, das Ensemble, das Licht, es sind ja alles verschiedene Menschen, die das machen. Die dann vielleicht auch mit ihrem Werk so ein bisschen machen, was sie für richtig halten oder mit der Vorlage machen, was sie für richtig halten. Also wie war das denn für Sie, das fertige Stück zu sehen, das Sie auch ein Stück weit aus der Hand gegeben haben?
Also ich habe natürlich im Vorlauf viel Glück gehabt, weil ich ja als Leipziger Komponist hier in Leipzig arbeiten konnte und ich konnte ja quasi mit dem Fahrrad in 10 Minuten in die Oper fahren und sofort mit jemandem sprechen. Also ich habe in den letzten 6 Jahren alle Premieren besucht und wirklich auch studiert. Mit wem kann ich arbeiten und was sind das für Leute, wie sind die Stimmen? Das war natürlich eine sehr gute Vorbedingung und Möglichkeit. Und dann habe ich tatsächlich mit einigen, besonders mit Franz Xaver Schlecht, schon seit 2 Jahren zusammengearbeitet, weil er quasi diese Extended Techniken drauf hat. Ne? Also dieses Growling und Falsett, Obertongesang, alles. Also er ist wirklich extrem fit. Und das habe ich zum Beispiel dann mit ihm gearbeitet und habe das dann in seine Partie mit einbezogen. Der Chor hat ja auch schon vor einem Dreivierteljahr angefangen oder im Juni 25 zu proben. Das lief auch super und sehr gut. Und das Gewandhausorchester ist natürlich die halbe Miete, weil man weiß, man hat einfach unglaublich tolle Leute. Das hat sich auch, jetzt muss man positiv sagen, sehr verjüngt in den letzten 5, 6 Jahren. Es sind ganz viele junge Leute aus dem Ausland auch drin, die einfach extrem fit sind und auch sehr offen und überhaupt nicht, gar keine Vorurteile gegenüber neuer Musik haben. Das finde ich ganz toll. Das Orchester hat sich wirklich extrem verbessert. Und das waren einfach super Bedingungen. Also ich konnte da Ende Januar dann mit dem Orchester arbeiten. Ich kenne den Dirigenten schon länger, den Matthias Foremni, konnte ihm dann auch sagen, was mir gefällt und was nicht okay ist. Und dann haben wir das gemeinsam verändert und gearbeitet. Was mir natürlich zugegebenermaßen auch bei der letzten Oper für die Münchner Biennale schwer gefallen ist, dass man sozusagen kurz vor Schluss nicht genau weiß, wie, wenn das zusammengeführt wird, wie funktioniert das? Ne? Also man kriegt immer nur mit, okay, da gibt es ein Bühnenbild, das sieht man dann schon mal 4 Wochen vorher, aber die Regie, was die konkret machen, das kriegt man wirklich erst eine Woche vorher mit, plus Kostüme. Und diese ganze Kombination, das habe ich erst bei der Generalprobe richtig erleben dürfen, was natürlich eine Erleichterung war, weil es wirklich gut funktionierte. Aber hätte ja auch schief gehen können.
Es gab also schon Sorgen.
Ja, natürlich. Da hat man immer Ängste, weil man ja auch um die, Sie wissen ja selber, um das Umfeld an den Opernhäusern, es gibt nicht wenige Skandale, ne? Nicht wenige Streitfälle, wo sich Regie und Dirigent und Komponistinnen, Komponisten, wo die sich dann überwerfen. Aber hier war es eine Idealsituation. Es war extrem respektvoll, extrem höflich. Hat mir mit der Regisseurin Florentine Klepper auch so vor 3 Jahren angefangen zu arbeiten und sie hat sich gut eingearbeitet, kannte das Libretto und wir haben über alles gesprochen. Ich habe ihr jeweils immer so ein Timetable geschickt, wie lange die Szenen dauern. Sie wusste genau, wie es ungefähr klingt. Ich habe ihr Beispiele geschickt, also war eine sehr angenehme Zusammenarbeit.
Vielen Dank für die Zeit.
Ja, bitte, gern.
Damit kommen wir auch zum Ende dieser Podcast-Folge. Es war nur ein kurzer Einblick in das große Thema der Literaturadaptionen. Für mehr lesen Sie auf jeden Fall unser aktuelles Heft und schauen Sie auch regelmäßig auf unserer Webseite die-deutsche-buene.de vorbei. Was ich immer nach solchen Abenden bemerke, dass Bühnenadaptionen oft eine Einladung sind, das Buch zu lesen, um tiefer in die Geschichte einzutauchen oder ein Buch nochmal zu lesen, weil eine Inszenierung einen neuen Blick ermöglicht. In diesem Sinne, lesen Sie auch gerne Jenny Erpenbeck oder Sarah Leipziger oder Werner Breunig oder. Bis dahin verabschiede ich mich, Vorhang zu und bis zum nächsten Mal.
Schwerpunkt Theater. Der Podcast der Theaterzeitschrift Die Deutsche Bühne.